Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje. Guten Morgen, meine Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Erika, hör auf.
Nein!
Doch, du sagst das wie eine Nachrichtensprecherin.
Nein, tue ich nicht. Guten Morgen, meine Freunde des gepflegten Strukturvertriebs. Blatt!
Ja.
Wir freuen uns, euch heute eine geile Episode präsentieren zu können, auf die ihr die ganze Zeit 24 Tage lang gewartet habt. Und zwar ein Interview mit einem ehemaligen Strukturvertriebler, der mittlerweile Umsatzmillionär ist, oder?
Einkommensmillionär, ja.
Meine ich doch.
Ja. Aber wisst ihr was? Hört einfach rein, das wird cool.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs. Türchen Nummer 24, 24. Dezember, Heiligabend. Heute Abend unterm Weihnachtsbaum kriegt die Bescherung mit euren Geschenken. Und in der finalen Podcast-Episode des Adventskalender-Projektes hier habe ich auch ein mega Geschenk für euch. Ich habe nämlich wieder einen Gast zu uns in den Podcast eingeladen und naja, dass das so passend zum 24. Dezember klappt, das hätte ich selbst nicht gedacht, weil der Mann, den wir heute hier im Podcast haben, eigentlich immer unterwegs ist und ihn ans Handy zu kriegen, ist echt nicht einfach. Der Grund dafür ist, dass er seit er in der Finanzdienstleistung ist schon eine ganze Menge vollbracht hat. Beinahe 300 Makler hat er inzwischen vom, ja, Handelsvertreterstatus in den Maklerstatus geführt. Mit all seinen Unternehmungen bringt er deutlich mehr als 1 Million Umsatz pro Jahr auf die Uhr. Und mit Umsatz meine ich tatsächlich ausgezahlte Provisionen, nicht Bewertungssumme. Das heißt, da bewegt sich schon einiges in der Finanzbranche. Ich glaube, jeder kennt ihn, jeder hat inzwischen von ihm mitbekommen. Und wir haben ihn heute hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen zum 24. Türchen, Sam Platt.
Vielen Dank für die Einleitung. Es freut mich, hier zu sein. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Es freut mich mal, das 24. Türchen zu sein. Ich meine, darauf freut man sich ja am meisten.
Definitiv, auf jeden Fall. Sam, bevor wir mit dem Podcast hier starten, du hast ja sicherlich die eine oder andere Episode schon gehört, nehme ich an.
Alle.
Sehr nice. Dementsprechend kennst du auch unsere Regel, keine Namen. Weder von Vertrieben noch von Vertrieb lernen. Wir haben hier weder die Absicht, jemanden schlecht dastehen zu lassen, noch wollen wir irgendjemanden, was weiß ich, unfair abwerben oder sonst irgendwas. Das soll alles fair und gelassen bleiben, vor allem faktenbasiert. Ansonsten, wenn du damit einverstanden bist, legen wir los, oder?
Lass uns starten.
Sehr cool. Wir haben natürlich ein paar Fragen aus der Community vorbereitet.
Jawohl.
Aber bevor wir zu den Fragen kommen, erzähl doch mal ein bisschen von dir selbst. Was hat dich denn in die Finanzdienstleistung überhaupt gebracht und wie bist du im Strukturvertrieb gelandet?
Um die Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen weiter ausholen. 2013 wollte ich unbedingt zur Bundeswehr gehen, habe mich für die Marine beworben, weil ich Flüchtlingshilfe leisten wollte, weil ich selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen bin, wurde sehr zeitnah angenommen und Ende des Jahres durfte ich bei der Bundeswehr starten. Nachdem ich die gesamte Ausbildung durchlaufen habe, die ganzen Prüfungen bestanden habe und im höchsten Sicherheitsbereich der Bundeswehr eingesetzt wurde, wurde festgestellt, dass ich eine russische Staatsbürgerschaft habe, die eigentlich auch in meinem Ausweis drin steht und vielleicht erkennbar war an der Geburtsurkunde, die ich auf Kyrillisch abgegeben habe. Naja, ich wurde aus allen Bereichen rausgenommen und bin nach Bremerhaven zur Gorch-Fock gekommen, das Segelschulschiff, was in der Werft stand und eigentlich gar keinen Auftrag hatte. Mein größter Wunsch war es einfach, zur See zu fahren, dem Land was zurückzugeben, was ich dort halt nicht machen konnte. Die Werftliegezeit war vielleicht noch auf ein Jahr vorausgesetzt. Tatsächlich waren wir aber im dritten, vierten Jahr und ja, wie sich bewahrheitet hat, noch ein paar Jahre länger dort. Ich hatte den Vorteil, dass ich jedes Wochenende nach Hause fahren durfte und in meinem Umfeld noch viele Finanzdienstleister hatte und mich der ein oder andere immer mal wieder angesprochen hat und ich immer wieder abgelehnt habe, bis dann mein bester Freund auf mich zukam und meinte, hey, lass uns gemeinsam was Großes machen.
So, das bedeutet, dass auch du den Weg in den Strukturvertrieb gefunden hast, wie wir alle anderen auch, in dem du halt rekrutiert wurdest.
Genau, aus meinem Umfeld raus.
Du hast dich also nicht irgendwie dafür beworben oder so und es war nicht schon immer dein größter Wunsch, ein großer Finanzdienstleister zu werden?
Absolut nicht. Immobilien und Finanzen haben mich zwar schon interessiert, aber den Weg dahin habe ich tatsächlich nicht alleine gefunden.
Okay, das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Wurzel der Geschichte, die Origin, gefunden, wie du jetzt die Finanzdienstleistung gefunden hast. Was hat dich da gehalten? Wie schaut es aus? Wie war deine Zeit im Strukturvertrieb? Gib uns da vielleicht mal ein paar Insights.
Mich hat am meisten dort gehalten, einfach die Vision, was Großes gemeinsam mit Leuten aufzubauen, die ich mag. Ein Stück weit Unwissenheit und ein Stück weit einfach die Freude, neue Menschen kennenzulernen.
Okay. Jetzt hast du meines Wissens im Strukturvertrieb, wie soll ich sagen, eine besondere Geschichte. Willst du mal vielleicht ein bisschen erzählen, wie es bei dir lief?
Gern. Was mich abgesehen von meinem Umfeld und mit den Leuten, mit denen ich gern Zeit verbracht habe, noch motiviert hat, war, dass ich damals zu einer größeren Versicherung gegangen bin, die viel mit der Bundeswehr zusammenarbeitet, und ich einen Sparvertrag abgeschlossen habe, den ich eigentlich flexibel halten wollte, monatlich kündbar, um parallel zur Bundeswehr Geld aufzubauen und nach 9 Jahren Dienstzeit das Geld ausgezahlt zu bekommen. Tatsächlich habe ich eine Leibrentenversicherung abgeschlossen, die bis ich 67 bin, poliziert wurde. Da habe ich das erste Mal festgestellt, was eigentlich in der Finanzdienstleistung passiert. Und ich dachte mir, naja, ich bin nicht der Dümmste in meinem Umfeld. Wenn ich schon solche Fehler gemacht habe, was machen andere dann?
Okay, das bedeutet, du hast jetzt nicht nur, sage ich mal, den geilen Recruiting-Begeisterungsvortrag gehalten bekommen, so hier, wir bauen was Großes auf, sondern du hast auch schon erste Erfahrungen in der Finanzdienstleistung gesammelt, indem du tatsächlich selbst eine große Menge Geld versenkt hast durch den Abschluss eines unrentablen Vertrages.
Absolut. Der Vertrag wird auch erst 2022, 2023 ausgezahlt. Es wurden tatsächlich auf 2 Verträge poliziert, weil einer zu groß war und er das nicht begründen konnte. Insgesamt ging es um eine Sparrate von 1.000 Euro im Monat.
Und wie viel hast du ausgezahlt? Wie viel kommt dann raus?
3,5 Jahre habe ich den Vertrag bespart, also 42 Monate, 42.000 Euro und 27.000 Euro ist der Rückkaufswert.
Jawohl, Rendite.
Ja, fast so stark wie mein Bausparer.
Okay, das heißt, du hattest auch schon eine intrinsische Motivation, in die Branche mal einzusteigen und den Leuten nochmal zu zeigen, wie es richtig geht.
Absolut, absolut.
Okay, und wie verlief es dann im Strukturvertrieb? Also ich meine, du, so wie ich dich kennengelernt habe, warst du eigentlich schon immer ein guter Vertriebler. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du nicht erfolgreich warst da drin. Wie verlief deine Zeit dort?
Eigentlich ganz gut. Es gab viele Auf und Abs. Ich durfte viel lernen. Ich habe den 34D und 34F während meiner Dienstzeit an Bord gemacht. Die Schwierigkeit war halt, dass ich häufiger versetzt wurde. Dann mal nach Stralsund, mal Kiel, Bremerhaven. Und es schwierig war, vor Ort ein Team aufzubauen. Und auf die Führungskräfte, die ich damals hatte, konnte ich den Teamaufbau halt nicht abgeben, sondern er hing komplett bei mir.
Okay, das ist jetzt auch so eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil in dem Podcast sprechen wir halt immer wieder darüber, was die Vorteile eines Strukturvertriebs sind, im Sinne von, was andere Strukturvertriebler mir immer sagen. Und es wird immer wieder so der Vorteil der Upline genannt. Das heißt, Führung und die Führungskraft bildet dich aus und coacht dich und hilft dir. Wie ist das in deiner Erfahrung?
Meine Erfahrungen sind da tatsächlich eher negativ. Ich konnte durch meine Führungskräfte nicht so viel lernen. Tatsächlich kenne ich mittlerweile aber viele Führungskräfte, die top sind, die den Partnern super viel mitgeben und eine absolute Daseinsberechtigung haben. Nur war es halt bei mir nicht so.
Okay. War das dann auch der Grund, warum du irgendwann mal beschlossen hast, den Strukturvertrieb zu verlassen und in die Maklerschaft zu gehen? Oder was war da der Auslöser dafür?
Genau, das war der Grund. Hinzu kam noch, dass ich einmal durch ein Verbot der Bundeswehr zurückgestuft wurde, wieder in die Anfangsposition, und meine Führungskräfte mir nicht dabei geholfen haben, wieder in meine alte Position reinzukommen, weil ich dann seinen Lieblingspartner überholt hätte.
Okay, das heißt, das System im Strukturvertrieb hat einfach nicht zu deiner Situation gepasst.
Genau, ich habe mich wie ein Spielball gefühlt. Ich konnte eigentlich das, was ich bereits aufgebaut habe, nicht wieder darauf zurückgreifen, sondern war wieder bei Null und habe mich einfach in dem System gefangen gefühlt.
Das heißt, bevor ich die Frage stelle, wurde dir auch damals erzählt, dass du Unternehmer bist und dass du was Großes aufbaust und Selbstständigkeit und unternehmerische Freiheit und so weiter und so fort?
Ja, klar.
Okay, und wie hat sich das dann angefühlt im Zusammenhang damit, dass das System einfach gesagt hat, nee, du kommst jetzt nicht weiter, du wirst jetzt wieder zurückgestuft, das geht jetzt nicht weiter?
Plötzlich nicht so geil. Auch, dass ich Entscheidungen nicht frei treffen darf.
Okay, und dann hast du gesagt, ich muss mal den Blick über den Tellerrand wagen und einfach mal was anderes ausprobieren, oder wie ging es dann weiter?
Ja, ich hatte immer wieder Kontakt mit Maklern, da ich aber von meinem Unternehmen so überzeugt war, habe ich mir deren Geschichte einfach gar nicht erst angehört.
Also von deinem Strukturvertrieb?
Von meinem Strukturvertrieb, genau, und dachte, dass ich das absolut Richtige mache, das Beste, und die anderen einfach nicht im Recht sind. Habe es mir deshalb gar nicht erst angehört, sondern war davon überzeugt, wo ich jetzt gerade bin.
Ich glaube, da geht es dir nicht, also nicht nur dir so. In den vergangenen Episoden hatten wir schon einige Leute hier zu Gast, die genau dasselbe berichtet haben. Und von mir weißt du ja auch, dass ich sehr, sehr lange noch überzeugt war, obwohl das Boot eigentlich schon am Sinken war. Ja. Die emotionale Bindung, die Strukturvertriebe da manchmal aufbauen, ist schon heftig gut.
Respekt an der Stelle.
Definitiv. Also Partnerbindungen können die meisten sehr, sehr gut. Wann kam das? Also wann war denn tatsächlich die Entscheidung, da aus dem Strukturvertrieb rauszusteigen und die Maklerschaft auszuprobieren? Ich meine, 2016 war der Einstieg in den Strukturvertrieb. Und wann kam dann die Entscheidung für die Maklerschaft?
2018, 19, so in dem Dreh.
Also so nach knapp 2,5 Jahren ungefähr?
Genau.
Okay. War das so, dass du von vornherein schon wusstest, wohin, welchen Pool, welche Anbindung, wie auch immer, also dass du schon vorgeschrieben den Weg gesehen hast, oder musstest du dir eher viel mehr, wie soll ich sagen, das Ganze selbst zurechtlegen und zurechtbasteln?
Ich musste mir das Ganze selber zurechtbasteln. Ich habe ein paar Umwege gebraucht, bis ich dann zu dem Pool, wo ich jetzt bin, angekommen bin. Habe vieles getestet, vieles probiert, mich an viele Abmachungen gehalten, festgestellt, dass nicht alles, was so gesagt wird, auch wahr ist oder sich Leute an das, was sie sagen, halten. Und habe jetzt erst meinen Hafen gefunden.
Deinen Hafen, das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt.
Maritim.
Okay, gut. Das heißt, seit Mitte, Ende 2018 in der Maklerschaft. Und dann hast du ja angefangen, sage ich mal, eigene Projekte ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, dein größter Durchbruch im Business von vornherein, also schon zu Beginn deiner Maklerschaft, war die Thematik Lead-Generierung.
Genau. Ich hatte die Schwierigkeit, ich habe damals im Vertrieb alle meine Kunden durch Partner gewonnen. Mir fiel es leichter, in Diskotheken, Spielotheken Partner anzusprechen, als Kunden zu gewinnen. Und als Makler dachte ich, kann ich kein Team aufbauen, kann keine Struktur aufbauen, wir können die Struktur nicht abrechnen und ich muss einfach meine eigenen Kunden gewinnen. Und an dem Tag hatte ein bekannter Online-Marketer oder Coach gepostet, dass er 1 Million Sachbestand aufbauen möchte in einem Jahr. Wenn nicht, würde er auf sein Smartphone verzichten und ein Nokia nutzen.
Also wenn du möchtest, kannst du ihm hier gerne auch einen Shoutout geben. Wir haben ihn schon mal in diesem Podcast genannt. Ich hoffe, er ist uns nicht böse, wenn er gerade zuhört, aber...
Grüße an Vladi Simonov. Du bist nicht mehr der einzige lispelnde Ukrainer hier.
Okay, das war jetzt ein sehr krasser Insider. Aber ja, das heißt, durch das Coaching von Vladi bist du in die Thematik der Lead-Generierung reingekommen und hast sozusagen gelernt, wie die ganze Sache funktioniert.
Genau. Ich habe es mir viel zu kompliziert vorgestellt. Dachte, ich brauche erst eine richtige Marke, eine richtige Präsenz, bevor ich damit starten kann. Auf einer Messe sagt er einfach, hey, du bist im Bereich Finanzen tätig und bist ehemaliger Soldat, mach doch irgendwas aus dem Namen. So ist Finanzsoldat entstanden.
Sehr, sehr krasse Story. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Ne?
Absolut.
Gerade für die Zuhörer jetzt, die, sage ich mal, mit dem Thema Lead-Generierung nicht besonders viel anfangen können. Willst du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen? Also wie machst du das? Woher kommen die Leads? Was sind da so die Kosten, die dabei entstehen? Und was braucht man, um vielleicht als Finanzdienstleister damit einfach mal zu starten, wenn man jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, wie Sam Platt mit Finanzsoldat jetzt?
Gern. Also angefangen habe ich mit Finanzsoldat komplett alleine. Ohne Angestellten, ohne Partner und konnte auch da schon meinen Kalender selber füllen. Auch nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wenn jemand nur für sich selber Leads generiert, eigentlich keine Facebook-Werbung braucht, sondern das Ganze organisch machen kann, um einfach seinen Kalender selber zu füllen und um sehr gute Umsätze alleine zu schreiben.
An dieser Stelle mal ganz kurz ein Break. Was bedeutet organisch?
Organisch bedeutet, dass die Anfragen auf mich über meinen Instagram-Account zukommen oder ich auf die zugehe, ohne bezahlte Werbung zu schalten oder die auf Beiträge reagieren, mir Fragen stellen. Einfach Leute, die auf mich zukommen.
Also das Thema Social Selling sozusagen.
Genau.
Wie hast du das gelernt?
Teilweise durch Vladi, teilweise einfach ausprobiert. Maximal viel getestet. Genau. Ich hatte die Leute von der Bundeswehr jeden Tag um mich drum herum, konnte denen Fragen stellen, was die interessiert. Ich war ja Teil der Zielgruppe, also ich wusste eigentlich genau, was die interessiert, was für Fragen die haben, was denen fehlt. Und konnte mich komplett in die Reihen versetzen und genau das posten, was sie interessiert.
Okay, und sagen wir, jemand möchte das jetzt nicht nur organisch machen, sondern hat auch Interesse daran, sage ich mal, vielleicht ein bisschen den schnelleren Weg zu gehen, ein paar Leads zu generieren. Für sich selbst, nicht unbedingt so wie du jetzt für mehrere Vertriebe, sondern einfach nur für sich selbst. Was sagst du, mit welchem Budget kann man da ungefähr rechnen und was ist also das Wichtigste für den Anfang?
Es kommt darauf an, welche Zielgruppe er bespielen möchte. Wenn er einfache Zielgruppen bespielen möchte, nehmen wir mal die Feuerwehr als Beispiel, reicht auch ein kleines Budget. Es reichen auch Budgets von 30 bis 50 Euro pro Tag. Bei hochwertigen Zielgruppen wie Ärzten und Ingenieuren ist es ein bisschen aufwendiger. Du brauchst Webseiten, du brauchst eine Präsenz. Die Leute tragen sich zwar recht schnell ein bei allen Zielgruppen, recherchieren dann aber, finden dich nicht im Internet und blockieren dich, ghosten dich, kommen nicht zum Termin, nehmen dich einfach nicht ernst.
Kennen wir ja alles. Glücklicherweise haben wir das ja inzwischen so ausgearbeitet, dass wir eine sehr, sehr hohe Terminquote haben und auch eine sehr hohe Terminstattfindungsquote. Aber auch das ist eine Sache, die wir alles lernen mussten. Da werde ich später vielleicht nochmal drauf eingehen.
Es freut mich, dass du das sagst, weil du ja Teil von Finanzsoldat bist und das ja komplett bestätigen kannst.
Auf jeden Fall. Also das funktioniert. Ich habe ja auch schon öfter in dieser Podcast-Episode erwähnt, dass wir beide einen Vertrieb kennen, über den wir uns kennengelernt haben, der dann von dir auch eine ganze Menge Leads bekommen hat. Willst du mal kurz sagen, wie viel Umsatz die aus diesen Leads geschrieben haben?
Klar, gar keinen Umsatz.
Ja, das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil in diesem Vertrieb wird ja heute immer noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, stark das gelehrt, was früher funktioniert hat, Netzwerklisten, Events, Offline-Marketing und so weiter und so fort. Du hast sie damals mit Online-Marketing konfrontiert und es war auch kurzzeitig die Bereitschaft, da das Ganze auszuprobieren, aber da hat man schnell gemerkt, das ist nicht dasselbe. Und das hat auch nicht funktioniert und bis heute, glaube ich, generiert keiner von ihnen wirklich Leads. Du hingegen wiederum schon. Einfach mal so, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, ob das mit der Lead-Thematik auch wirklich funktioniert. Kannst du vielleicht mal so ein paar Umsatzzahlen von Finanzsoldat nennen, was da so monatlich an Werbebudget rausgeht und was als Return reinkommt?
Klar. Also wir generieren zwischen 30 bis 80 Anfragen am Tag, mal mehr, mal weniger. Facebook Adspend haben wir circa 1.000 Euro pro Tag, manche Monate, Tage mit 1.500 pro Tag, je nachdem, wie stark wir in welchen Bereich rein wollen, ob wir viel testen, ob wir nicht viel testen, aber grob so 1.000 bis 1.500 pro Tag.
Und was kommt dabei zurück?
Mehr. Stück weit mehr.
Stück weit mehr. Du hast mir neulich, als wir bei dir waren, hast du mir neulich so sehr, sehr stolz präsentiert, welchen Facebook Adspend du inzwischen erreicht hast in der gesamten Zeit. Willst du das vielleicht sagen?
Ja, also wir haben die 500.000 fast geknackt.
Das heißt, 500.000 Geld, welches an Facebook und Instagram für Werbeanzeigen rausgegangen ist.
Genau richtig.
Und das, was reinkommt, ist halt deutlich mehr, weil sonst würde sich das Ganze ja nicht lohnen. Ne?
Genau richtig.
Gut, damit müsst ihr jetzt leben. Viel mehr will der gute Sam jetzt hier nicht verraten.
Ich meine, ich muss die Bilanzen eh veröffentlichen, dann werden es die meisten sehen. Ich muss dazu sagen, dass Finanzsoldat nicht meine einzige GmbH ist, der Umsatz gut verteilt ist.
Sprich, alle Warren Buffett, mehrere Einkommensquellen, einfach um sicherzugehen, dass man nicht nur reich wird, sondern auch reich bleibt.
Genau. Für mich war es wichtig, im Finanzsoldatbereich nur ehemalige Soldaten zu haben, weil das eine Herzensangelegenheit von mir war. In den anderen Projekten stecke ich zwar auch mit Herz drin, aber nehme auch Leute, die vielleicht keine ehemaligen Soldaten sind, beziehungsweise dann einfach keine ehemaligen aus der Zielgruppe.
Zielgruppe ist ein sehr, sehr geiles Stichwort, weil wir auch schon ein bisschen hier darüber gesprochen haben. Ich kenne das aus dem Strukturvertrieb noch so, dass die Zielgruppe Deutschland ist. Also wir beraten Deutschland und Zielgruppe ist alles zwischen 18 und 35, was irgendwie atmen kann. Hast du wahrscheinlich auch so kennengelernt, oder?
Genau.
Aus deiner persönlichen Sicht heute, wie wichtig findest du eine Zielgruppe für den Finanzdienstleister?
Enorm wichtig, denn wenn du für alles stehst, stehst du eigentlich für gar nichts.
Das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die du in jeder Marketing-Schule, Schulung, Seminar, sonst irgendwie hinkriegst. Wenn du alle bedienen willst, dann bedienst du eigentlich gar keinen. Du hast es jetzt tatsächlich geschafft. Ich würde sagen, das, was die meisten oder sehr, sehr viele Finanzdienstleister wollen, also mit dem, was du tust, Einkommensmillionär zu werden, aus deiner Perspektive einfach für die Zuhörer hier, hau mal raus, deine wichtigsten Tipps zur Zielgruppenfindung. Wie kann man das machen? Wie kann man das starten? Was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man da, sage ich mal, einen Fokus finden will?
Das Wichtigste ist, eine Zielgruppe zu finden, die einen persönlich auch interessiert. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn ich hochgebildet bin und mich sehr gut artikulieren kann, eine Zielgruppe zu wählen, die kaum Deutsch kann. Ich würde mich der Zielgruppe anpassen, genauso auch andersrum vielleicht nicht. Ich würde mich der Zielgruppe anpassen und gucken, dass einfach meine innere Art mit der Zielgruppe matcht.
Ich erinnere mich noch an zwei Dinge, die du mir damals gesagt hast, als wir beide die Zusammenarbeit angefangen haben. Und zwar, eine Zielgruppe sollte groß genug sein. Also bringt auch nichts, wenn du jetzt irgendwie in eine Nische hast, wo, keine Ahnung, 1.000 Leute drin sind.
Genau.
Wird schwierig. Und eine Zielgruppe sollte auch entsprechend lukrativ sein. Das heißt,
genau,
die sollte eine entsprechende Finanzstärke mit sich bringen. Ich glaube, wenn man diese drei Dinge beachtet, sprich eine gewisse Größe der Zielgruppe, eine gewisse Finanzstärke der Zielgruppe und eine gewisse eigene persönliche Verbindung zu der Zielgruppe, auch wenn es nur ein offenes, ehrliches, aufrichtiges Interesse für die Zielgruppe ist, dann sind schon die drei wichtigsten Voraussetzungen gegeben, um erfolgreich damit anzufangen, eine Zielgruppe aufzubauen. Was sagst du?
Absolut richtig.
Cool. Dann lass uns am besten auch mal direkt zu den Fragen aus der Community kommen, weil das ist ein sehr, sehr nicer Übergang zu den Geschichten, die wir gerade besprochen haben.
Ich bin so gespannt.
Also die allererste Frage aus der Community, die reingekommen ist über Instagram, ist, wie geht es Bella?
Die wichtigste Frage. Bella geht es super. Wir sehen uns zwar in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber sie freut sich immer, mich zu sehen und ich mich natürlich auch.
Für alle, die das Ganze jetzt nicht wirklich verstanden haben, Bella ist Sams Hund.
Der beste Hund.
Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt. Jetzt können wir mit den Business-Fragen starten. Und eine sehr, sehr coole Frage, die früher oder später kommen musste, ist die Tatsache, dass du dich jetzt halt von unten, vom Trainee im Strukturvertrieb bis zum Einkommensmillionär wirklich hochgearbeitet hast. Wie fühlt sich das Ganze an? Also wie ist es, Einkommensmillionär in der Finanzdienstleistung zu sein?
An sich hat sich nicht so viel verändert. Natürlich ist das Gefühl befreiend. Man kann den einen oder anderen Partner, auf den man vielleicht keine Lust hat, einfach ablehnen. Das ein oder andere Projekt, was man nicht möchte, ablehnen. Man ist nicht mehr die Person, die anderen hinterher rennt. Wenn jetzt was nicht klappt, stört mich das nicht mehr so doll. Im Großen und Ganzen ist das alles deutlich ruhiger geworden. Es verändert sich aber auch nicht so viel, wie man denkt. Also man steht jetzt nicht morgens auf und denkt so, ich scheiße jetzt auf alles und mir geht's super und ich habe für 10 Generationen ausgesorgt. Aber man ist schon ein Stück weiter entspannt.
Das heißt, es kommt so ein bisschen, mit dem Geld kommt auch irgendwie so ein bisschen mehr eine Ruhe mit rein.
Genau. Muss aufpassen, dass die Ruhe nicht zu groß wird und dass man dann einfach weniger arbeitet und auf viele Dinge einfach verzichtet und dann vom Ersparten lebt. Aber das wäre auch nicht meine Art.
Ja, das ist so gar nicht dein Ding. Ich habe hier mal eine Folge aufgenommen und ich habe auch schon mit ein paar anderen Finanzdienstleistern darüber gesprochen, also gerade mit den Gästen im Podcast hier, dass faktisch gesehen, meiner Erfahrung nach zumindest, die allermeisten Finanzdienstleister einfach pleite sind. Kannst du da vielleicht auch ein paar Erfahrungswerte teilen?
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben mit Leads angefangen, wir haben die Leads für 10 Euro weitergegeben plus einer Umsatzbeteiligung. Und ich hatte ganz, ganz viele Leute, die gefragt haben, ob die mir vielleicht die Rechnung nach 3 Monaten, 4 Monaten zahlen können, weil 20 Leads, 30 Leads abzunehmen im Monat, deren aktuelles Budget übersteigt. Auf den ganzen Social-Media-Plattformen oder auch vom Karriereplan im System gesehen, müssten die eigentlich recht erfolgreich sein oder wurden erfolgreich gesehen. Ja, tatsächlich waren sie es nicht.
Ja, ich glaube aber, das liegt auch an zweierlei Dingen. Zum einen natürlich der Stufe, in der du im Strukturvertrieb bist, weil auf gewissen Stufen ist es halt wirklich schwer, Geld zu verdienen, auch wenn der Lead jetzt, sage ich mal, nur einen Zehner kostet. Auf der anderen Seite sind das auch Dinge, die einfach nicht beigebracht werden. Habe ich auch in der gestrigen Episode erzählt, Thema Steuererklärung. Damit wirst du, meiner Erfahrung nach, im Strukturvertrieb einfach nicht konfrontiert.
Das stimmt, ja.
So. Du hast das jetzt allerdings geschafft und du bist einen Weg gegangen, sage ich mal, den du dir selbst zurechtgelegt hast. Würdest du jetzt aus deiner Sicht sagen, dass du alles alleine geschafft hast, ohne irgendwie fremde Hilfe, oder gab es auch ein paar andere Faktoren, auf die du geachtet hast, die besonders wichtig waren, um das zu schaffen?
Nein, ich hatte enorm viele Leute, die mich unterstützt haben, viele, die an meine Idee geglaubt haben, die mich supportet haben, sei es, weil ich bei denen Coaching gebucht habe oder sei es, weil ich die beim Feiern kennengelernt habe, denen einfach ein paar Ideen mitgegeben habe. Also ich hatte schon sehr starken Support, das ist absolut nicht mein alleiniger Verdienst, sondern eher aus einer guten Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft besteht tatsächlich nicht nur im Strukturvertrieb, auch außerhalb vom Strukturvertrieb gibt es Leute, die dich unterstützen wollen.
Ja, also was das Thema Gemeinschaft angeht, dann haben wir, glaube ich, wenn wir unsere Community und unser Maklernetzwerk, sage ich mir, anschauen, schon eine sehr, sehr wertvolle und hochwertige Gemeinschaft. Und das ist auch eine Sache, die mich halt immer wieder abfuckt, weil aus so einem Strukturvertrieb wird halt immer wieder berichtet, bei uns hast du die Community und den Austausch und kannst um Hilfe bitten. Das haben wir als Makler doch auch.
Absolut.
Und ich würde vor allem auch noch hinzufügen, dass unser Austausch vielfältiger ist. Beim Strukturvertrieb kriegst du halt immer nur die Meinung vom Strukturvertrieb geballert.
Ja, wenn du deine Führungskraft fragst, was du machen sollst, wird die Antwort meiner Erfahrung nach zumindest immer in Richtung mach mehr Umsatz gehen. Weil an allem anderen profitiert er halt nicht. Ja. Wenn du dich in Gruppen austauschst mit Leuten, die an dir kein Geld verdienen, hast du vielleicht auch mal eine ehrliche Meinung oder einfach mal irgendwas außerhalb der normalen Finanzdienstleistung, der normalen Ideen, die du so im Strukturvertrieb kriegst.
Vielleicht auch mal einfach eine andere Meinung, weil im Strukturvertrieb ist es ja so, du kannst die eine Führungskraft fragen, dann kriegst du die Meinung und dann fragst du eine andere Führungskraft aus vielleicht einem anderen Standort und dann kriegst du eine andere, aber sehr, sehr ähnliche Meinung, weil das halt vom selben Strukturvertrieb geprägt ist.
Genau. Ich will Strukturvertrieb auch gar nicht schlecht reden. Ich bin auch froh, die Zeit dort gehabt zu haben, den Einstieg darüber geschafft zu haben und auch viel mitgenommen zu haben. Die Frage ist halt nur, ab wann das zu teuer wird oder ab wann es für mich persönlich zu teuer wurde, dort zu bleiben.
Ja, also das haben wir in diesem Podcast auch schon öfter angesprochen und neulich haben wir das auch mit Tillmann bei uns im Podcast besprochen. Es geht gar nicht darum, Strukturvertriebe schlecht zu reden, weil Strukturvertriebe haben definitiv ihre Daseinsberechtigung und sonst würde es sie jetzt nicht so lange geben und sonst würde es jetzt nicht so viele geben. Aber der entscheidende Punkt, und das hat Tillmann damals sehr, sehr schön gesagt, ist, Strukturvertrieb ist eine der teuersten Ausbildungen auf dem Planeten hier.
Absolut,
ja. Und wenn du halt irgendwann mal einen Punkt erreicht hast, wo du halt alles kannst, musst du dir halt überlegen, was du aus deinem Leben jetzt machen willst. Und ich bin immer sehr frustriert durch manche Aussagen aus dem Strukturvertrieb. Also ich meine, auf die Behauptungen über die Maklerschaft wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Aber viele Strukturvertriebe, wie soll ich sagen, versuchen ihre Partner bei sich zu halten, indem sie ein falsches Bild von außen erschaffen. Jetzt haben wir beide und viele, viele andere ehemalige Strukturvertriebler bewiesen, dass man außerhalb vom Strukturvertrieb auch deutlich erfolgreicher sein kann, weil man sich den Weg, sage ich mal, selbst bahnen kann. Was sind so deine persönlichen, wie soll ich sagen, Highlights aus der Maklerschaft, wenn du sagst, im Vergleich zum Strukturvertrieb habe ich jetzt hier ein anderes Leben, was gefällt dir jetzt im Vergleich zum Strukturvertrieb besser?
Aus meiner Sicht und mit meinen Erfahrungen von damals kann ich jetzt sagen, kann ich meine Entscheidung ein Stück weit freier treffen, ich kann meine Zielgruppe frei wählen, ich kann mir meinen Namen frei aussuchen und ich darf eine GmbH gründen, die mir in der einen oder anderen Situation hilft, wenn wir wieder auf das Thema Steuern zurückkommen zum Beispiel.
Ja, ich glaube, in vielen Strukturvertrieben ist es gar nicht so einfach, eine GmbH zu gründen, zumindest nicht, wenn diese GmbH selbst mit einer Finanzdienstleistung zu tun hat. Es gibt einige, die ermöglichen das, aber ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Punkt, dass du halt unternehmerisch so handeln kannst, wie du halt Bock drauf hast.
Absolut. Ich kann mein eigenes Unternehmen gründen, meinen eigenen Namen frei bestimmen. Ich muss keine Rechtsabteilung fragen, ob ich ein Logo verwenden darf oder nicht. Und ich baue zum ersten Mal meinen eigenen Unternehmenswert auf. Denn bei mir im Vertrieb war es so, durch den Handelsvertretervertrag hatte ich keinen eigenen Bestand und auch keine eigenen Partner und habe halt einfach nicht mein eigenes Unternehmen groß gemacht.
Okay, und aus heutiger Sicht, wo du das jetzt alles hast, kam jetzt auch eine sehr coole Frage aus der Community rein. Bei deiner Arbeit, bei deinem täglichen Doing mit all den Partnern, mit denen du dich austauschst, mit all dem Marketing, was du machst, mit all den Pendeleien zwischen München und Hannover und Kassel und was weiß ich nicht was. Was ist dir bei deiner Arbeit das Wichtigste?
Das Wichtigste ist die absolute Freiheit. Der Spaß an der Arbeit. Ich meine, keiner meiner Partner ist gezwungen, mit mir zu arbeiten. Keiner hat einen Vertrag mit mir. Jeder meiner Partner kann sich jetzt entscheiden, in der Minute zu sagen, hey, ich finde Sam doof, drückt auf den Knopf und geht.
Ja, ganz so schnell geht es nicht. Das dauert schon 24 Stunden, bis die ganzen Vereinbarungen aufgelöst sind. Aber ja, es ist tatsächlich so, ich könnte morgen komplett weg sein. Ja.
Genau.
Okay. Und diese Freiheit, nutzt du die irgendwie anders? Also hast du jetzt in deinem Leben ein paar Dinge machen dürfen, die du ohne diese unternehmerische Freiheit nicht hättest machen dürfen?
Ich liebe die Dinge einfach. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich finde das gut, wenn mir keine Vorgaben gibt, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Und gebe dem Partner halt auch einfach keine Vorgaben. Wenn sie Schulung haben möchten oder Vorgaben haben wollen, gebe ich die gern mit, was aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht richtig war. Aber ich gebe denen keine festen Vorgaben, was sie dürfen und was nicht.
Hast du auch eigene Mitarbeiter oder aller Strukturvertrieb nur Partner?
Ich habe auch eigene Mitarbeiter, Vollzeitangestellte, sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter.
Also so richtige, echte Mitarbeiter.
So richtig echte Mitarbeiter, denen wir auch Krankenkasse bezahlen, die auch Urlaubsansprüche haben. Also wirklich, wirklich Angestellte.
Okay, und hier will ich direkt mal reingrätschen mit einer Frage aus der Community. Nämlich von einer deiner Angestellten. Wie ist es eigentlich, so gute Mitarbeiter zu haben?
Ein Traum. Ich finde, dass Mitarbeiter für das gesamte Unternehmen verantwortlich sind, dass sie das Unternehmen entweder weit bringen oder das Ganze bremsen. Und ich bin froh, die Angestellten, die ich habe, zu haben, die persönlich zu kennen, eine sehr gute, freundschaftliche Ebene mit den Mitarbeitern zu haben und freue mich einfach, genau diese Mitarbeiter zu haben.
Hast du auch schon mal Fails mit Mitarbeitern gehabt?
Ja, hatte ich.
Okay, also darauf willst du dann nicht unbedingt näher eingehen, ja?
Nein.
Okay, ist ja auch nicht ganz so wichtig. Was jetzt aber noch spannend sein kann für die Zuhörer hier, du koordinierst ja mehrere Unternehmen gleichzeitig, tagtäglich. Wie viele insgesamt?
Vier.
Vier Unternehmen. Wie zur Hölle koordiniert man vier Unternehmen?
Ich versuche so viel wie möglich abzugeben, habe superfähige Geschäftspartner, die das Unternehmen wahrscheinlich auch ohne mich leiten könnten, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt sagen möchte eigentlich. Aber die machen einen super Job, führen das Unternehmen sehr, sehr gut und ich unterstütze die, supporte die und wir bauen die Projekte einfach gemeinsam auf. Jeder hat dann seine Spezialisierung, was er gut kann, was er nicht gut kann. Das versuchen wir einfach dann gegeneinander auszugleichen.
Das ist eine sehr coole Sache, weil meine Kritik am Strukturvertrieb ist immer, dass du so diesen Teilungszwang hast. Ne? Und viele Strukturvertriebe machen es dir jetzt auch nicht unbedingt einfach zu gehen, wenn du dich jetzt an was anderes entscheidest. Ne?
Ja.
Sagen wir, wie sollen wir diesen Vertrieb nennen? Wir beide waren im Orange-Strukturvertrieb. Nennen wir diesen Strukturvertrieb Schwarz-Strukturvertrieb. Okay. Ja? Schwarz-Strukturvertrieb hat ein paar sehr, sehr komische Ausstiegsklauseln. Du hast ja schon persönliche Erfahrungen damit gemacht. Willst du da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen?
Klar. Also es gibt Strukturvertriebe, die direkt bei Kündigung dir einen Provisionsstopp setzen. Die zahlen die Provision nicht mehr normal an dich aus, sondern es geht in die Stornoreserve. Das heißt, wenn du bei denen kündigst und eine Kündigungsfrist von 2 Jahren hast und trotzdem normal dort weitervermitteln würdest, geht der gesamte Umsatz, den du machst, in die Stornoreserve. Das heißt, es wird dir von Anfang an schwer gemacht, irgendwann normal aussteigen zu können, ohne finanziell enorm schlecht dazustehen.
Und das ist tatsächlich ein Problem, weil per Vertrag bist du ja immer noch dazu verpflichtet, für diesen Vertrieb zu vermitteln. Du darfst ja nirgends anders was machen.
Genau.
Das heißt, entweder du suchst jetzt einen Job in einer komplett anderen Branche, wenn du überleben willst, oder das war's halt.
Ja, wobei wir auch dafür Lösungen haben, die ich gerne persönlich im Gespräch offenlegen kann.
Ja, ist okay, wir haben mit Tillmann schon drüber gesprochen, Photovoltaikgeschäft läuft.
Das meine ich gar nicht. In dem Bereich habe ich lange belächelt. Mittlerweile finde ich ihn recht spannend, aber nicht wegen der Photovoltaikgeschichte an sich, sondern weil du dein Netzwerk enorm erweiterst und vielleicht Partnern, die Schwierigkeiten haben, eigene Kunden zu gewinnen, einfach vorqualifizierte Leads stellst von sehr hochwertigen Kunden. Ich meine, jeder, der eine Photovoltaikanlage haben möchte, hat ein Haus und muss grundsätzlich schon mal die Wohngebäude anpassen. Hast also einen super Türöffner in dem Bereich. Und das spielen wir jetzt aktuell ganz gut aus.
Ja, das hat Tilman neulich auch schon erzählt und hat auch tatsächlich sehr, sehr viel Interesse geweckt, muss ich sagen. Die Geschichte, dass du jetzt Leuten hilfst, aus einem Strukturvertrieb oder aus der Ausschließlichkeit in die Maklerschaft zu gehen, so ein Zungenbrecher jetzt, die machst du ja auch schon seit einer ganzen Weile. Ne? Ich glaube jetzt seit etwas knapp über einem Jahr, nicht wahr?
Genau, im Januar letzten Jahres angefangen, also sogar fast 2 Jahre.
Okay, und da gab es ein paar coole Dinge, also wie gesagt, fast 300 Partner inzwischen in die Maklerschaft geführt. Es gab aber auch bestimmt ein paar nicht so coole Dinge. Genau. Erzähl mal von deinen, wie soll ich sagen, von deinen Highlights.
300 hauptberufliche Partner, muss man zusagen, mit 34 deregistrierte Partner. Wie viele Nebenberufler das sind, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Das war so ein Seitenhieb nochmal an die Strukturvertriebe. Ja. Sehr gut.
Danke für die Ausbildung. Da sind wirklich Partner dabei, die besser ausgebildet sind als ich, die fachlich besser sind als ich, vertrieblich bestimmt auch. Es gab aber auch ein paar negative Dinge, dass manche Leute extra in eine andere Stadt gezogen sind für den Vertrieb, weil die gedacht haben, dass die Leute eine freundschaftliche Beziehung zu denen haben. Und weil da eine Story mit mir gepostet wurde, einfach der gesamte Kontakt eingestellt wurde, die nicht mal mehr privat mit ihm gesprochen haben, einfach aus allen Gruppen geworfen haben, man plötzlich doch keine Freunde mehr war, weil die Führungskraft an ihm dann doch kein Geld mehr verdient.
Ja, das habe ich auch schon öfter gesagt in dem Podcast hier. Im Strukturvertrieb sind gerade auch Kollegen und Führungskräfte richtig gute Freunde von dir, solange du auf deren Seite bist. Kaum wendest du deinen Blick woanders hin. Ich glaube, hier bei uns in der Umgebung gibt es auch einige Vertriebe, denen es offiziell verboten wurde, dir zu folgen, nicht wahr?
Ja, ich sehe es auch bei jetzt Makler werden und bei mir privat. Es folgen dann mal 5, 6 Leute am Stück, weil einer vielleicht ein Meme oder einen Beitrag von uns gepostet hat und 2, 3 Tage später sind die Leute wieder raus. Oder ich kriege halt Nachrichten mit, hey, ich darf dir nicht folgen, aber ich würde mich gerne mit dir austauschen. Ich meine, wie frei bist du als Unternehmer, wenn dir als erwachsene Person jemand anderes sagt, hey, du darfst dem nicht folgen. Ich meine, du bist nicht in einer toxischen Beziehung oder so, aber du darfst einfach anderen Leuten nicht folgen.
Toxische Beziehung. Ich habe gesehen, du hast ein Bild von ihm geliked. Was soll das?
Ja. Ich meine, viele Finanzleute, die ich kenne, müssen sich privat schon rechtfertigen. Dann ist es im Beruf vielleicht doppelt ärgerlich.
Okay. Die Sache ist eigentlich jetzt noch ein bisschen harmlos. Ich meine, ich habe dadurch, dass wir auch eine gute persönliche Bindung haben, schon von der einen oder anderen rechtlichen, juristischen Geschichte gehört, die Strukturvertriebe jetzt gegen dich abgezogen haben. Keine Ahnung, darfst du da was dazu sagen, zu der einen oder anderen Sache, ohne da jetzt irgendwie konkret drauf einzugehen, aber es wäre, finde ich, an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, dass die Hörer dieses Podcasts mal mitbekommen, was in dem Game so abgeht. Genau. Weil wir zeigen ja einfach nur die Fakten hin. Das ist Strukturvertrieb, das ist Marktwirtschaft, ohne jetzt irgendwie irgendjemanden in irgendein Licht rücken zu wollen. Einfach nur Fakten. Was ist da bisher so auf dich zugekommen?
Vieles, vieles, viele Unterlassungserklärungen, die ich bekommen habe. Manche muss man vielleicht auch sagen, zu Recht. Als wir angefangen haben mit Marketing, sind wir sehr, sehr stark reingegangen. Ich glaube, wenn das mein Unternehmen gewesen wäre, was so angegriffen werden würde, hätte ich vielleicht ähnlich reagiert. Mittlerweile ist das Ganze eher lustig. Wir kriegen Unterlassungsklagen für Webseitenfehler, die keinem schaden, sondern einfach nur in der Hoffnung, dass wenn ich die Rechnung zahle, die also wirklich Kleingeld sind, so im Bereich von 2.000, 3.000 Euro, dass mir dadurch ein finanzieller Schaden entsteht. Es geht gar nicht mehr um den Wettbewerb, weil die Aussagen, für die ich jetzt neulich eine Unterlassungserklärung abgegeben habe, betreffen den Vertrieb eigentlich gar nicht, stören den gar nicht, beeinflussen den nicht. Es ging einfach nur darum, mir zu schaden. So habe ich zumindest das Gefühl und habe das Ganze nicht, wie vom Anwalt gesagt, als Handschlag gesehen und als Entgegenkommen.
Okay. Darfst du vielleicht über die eine oder andere Unterlassungserklärung sprechen? Also was du unterlassen sollst?
Ja, man kann als Beispiel, ich hatte mal, einer hat bei mir kommentiert mit, wo liegt der Unterschied zwischen einem Makler und einem Vertrieb? Und mein Assistent hat damals drunter kommentiert mit, auf deinem Kontoauszug. Und das hat zu einer Unterlassungserklärung geführt, dass ich nicht pauschal behaupten darf, dass Makler finanziell besser gestellt sind als Strukturvertriebler.
Ja, kann man ja pauschal so auch nicht sagen, weil wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Generalmanager mit 400 Partnern bist, wirst du vermutlich nicht schlecht verdienen.
Genau.
Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen, wenn wir das sagen, ist, dass halt der Umsatz pro Kunde, der reinkommt, oder Umsatz pro Abschluss, besser gesagt, um es noch präziser zu sagen, in der Maklerschaft halt faktisch gesehen höher ist, in aller Regel.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass tatsächlich die Umsätze bis zu dem doppelten, dreifachen ergeben können. Also die Provision, die du pro Kunden kriegst.
Pro Abschluss. Ne? Kommt doch ein bisschen drauf an, was der Kunde so abschließt, aber ja. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Wir haben in diesem Podcast schon sehr, sehr oft darüber gesprochen. Wie schaut es privat aus? Hast du auf privater Seite von Vertrieben und Vertrieblern vielleicht schon die ein oder andere, wie soll ich sagen, Drohung bekommen?
Ja klar. Als wir mit Soldaten angefangen haben, habe ich von dem ein oder anderen Vertrieb Morddrohungen bekommen. Ja, Vertrieb ist nicht unbedingt dafür bekannt, die besten Werbemittel zu haben. Manche behaupten, dass sie sich Uniformen kaufen und in Kasernen einbrechen. Ja, aber auch tatsächlich, wo ich das erste Mal festgestellt habe mit, wie, wenn man das sagen darf, sektenähnlich das eigentlich ist. Ich habe einen Vertrieb, der aus Hamburg, Hannover kommt, für mich gewinnen können. Die waren bei mir zu Hause in meinem neuen Haus, wo ich noch nicht mal gemeldet war. Und einer von den ehemaligen Partnern von denen, nicht mal die Führungskraft, sondern irgendein anderer aus einer anderen Struktur ist bei mir zu Hause vorbeigefahren, hat deren Autos gefilmt, mein Haus gefilmt und das in die Führungskräftegruppe reingestellt, wo ein Partner von mir, den ich gerade abgeworben habe, noch drin war. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, so okay, wo sind wir hier gelandet?
Geht ein bisschen zu weit, ne? Aber so wirklich ernsthafte Drohungen irgendwie, dass du selbst in Gefahr warst, gab's noch nicht, oder?
Nein, gab's noch nicht.
Okay. Gerade solche Geschichten, wie wenn jemand, sag ich mal, jetzt dich fast schon stalkt oder was weiß ich, die halt irgendwelche lustigen Nachrichten auf Social Media schreibt, nimmst du das ernst oder anders gesagt, wie ernst nimmst du sowas?
Ich nehme das gar nicht ernst. Ich fühle mich dann in dem, was ich mache, bestätigt. Vor allem gab's eine Zeit lang, wo ich noch einen Partner hatte, der in Kündigungsfrist war, oder sogar Partner, die noch gar nicht gekündigt haben und ich dann Beiträge poste und die extra Meetings nur wegen meinen Beiträgen machen, um dem Partner zu erklären, dass es eigentlich gar nicht so ist oder sowas. Als Beispiel, ich hatte mal gepostet, mit was so ein normaler Promillesatz bei mir ist. Dann haben die geschrieben, ja, und haben extra Meeting dazu gemacht mit, wenn du alle deine Partner zusammenrechnest und deinen Overhead oder die Leitungsvergütung auf deine Partner siehst und du so 10 Partner hast, auf die 7 Promille Overhead kriegst, dass du ja 70 Promille kriegst und wenn wir schon bei 70 Promille sind, das sind ja 7%, dass wir auch zu Tupper gehen können, weil da kriegen wir 20% und so. Da absolut lächerliche Dinge, wo die Partner auch wirklich dran glauben.
Weißt du, was lustig war? Eine lustige Sache, die du mir mal geschickt hast, war der Vortrag mit dem Filmcover von Nachricht von Sam.
Ja. Weißt du noch? Ja.
Die Leute lassen sich also schon was Ordentliches einfallen, wenn es darum geht, deine Marketingmethoden, sage ich mal, abzuwehren.
Ja, die sollten sich eher darum kümmern, ihre Partner besser auszubilden oder vielleicht mehr Zeit mit ihren Partnern zu verbringen und die besser zu binden.
Oder denen einfach mal eine höhere Promillestufe zu geben, damit die auch wirklich mal, wie soll ich sagen, für das, was sie tun, die Vergütung bekommen, die im Markt möglich ist.
Genau.
Na, das wäre eine coole Sache. Nach dem, was du jetzt alles so aufgebaut hast, ich meine, wir sprechen von einer sehr, sehr großen Firmenstruktur, 4 Unternehmen, mehrere 100 Partner, Angestellte. Den Weg, den du gehst, ist ja bestimmt auch nicht immer einfach. Vor allem nicht die ganze Pendelei zwischen Kassel, München und wohin. Was treibt dich in dieser Thematik immer noch an? Was ist so dein Warum?
Tatsächlich habe ich kein so richtiges Warum. Das, was ich mache, macht mir einfach enorm viel Spaß. Viele Motivationstrainer und sowas sagen mal, such dein Warum. Ich habe das damals ein bisschen anders gemacht. Ich habe mich gefragt, was ich nicht möchte und habe das einfach versucht auszuschließen. Ich glaube, auch wenn ich jetzt 10 Millionen bekommen würde oder 100 Millionen, ich würde den Job einfach weitermachen. Ich würde wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger pendeln oder auf eine andere Art und Weise pendeln. Aber ich würde genau das, was ich jetzt mache, einfach weitermachen.
Weil es einfach so Bock macht.
Ja, absolut.
Okay. Hast du dann zumindest perspektivisch jetzt auf die nächsten Jahre irgendwelche Ziele?
Keine konkreten Ziele. Ich will das, was ich jetzt mache, festigen. Die Unternehmen einfach mehr Wurzeln geben und gucken, dass wir so viel wie möglich an Marktanteilen uns sichern. Im Lead-Bereich uns weiterentwickeln, Partneraufbau weiterentwickeln und einfach gucken, dass wir einen deutlich höheren Pro-Kopf-Umsatz machen als jetzt.
Okay, das heißt, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, dann ist das grundsätzlich möglich?
Gern. Einfach mal schreiben bei Instagram.
Samplet, man findet ihn. Cool.
Bitte nicht direkt folgen, einfach kurz schreiben.
Ja.
Dann hast du auch weniger Nachrichten, die du beantworten musst.
Okay, gut. Es muss ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier noch Finanzdienstleister-Zuhörer haben. Vielleicht hört auch der eine oder andere Rechtsanwalt zu, der sich mit dir vernetzen möchte oder so.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße auf jeden Fall. Okay, ich finde auch noch ein spannender Aspekt deiner Unternehmungen, dessen, was du jetzt geschafft hast, ist auch das, was du dir so ein bisschen leisten kannst. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, da mal drüber zu sprechen. Ich meine, wer dir auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass du das eine oder andere schicke Auto gefahren bist oder fährst. Meine persönliche Frage ist jetzt, wie geil fühlt es sich an, von München nach Kassel in dem Ferrari zu fahren?
Die ersten 20 Minuten ziemlich cool. Irgendwann, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, mit 25 oder okay, 26 bin ich jetzt. Irgendwann wird das anstrengend. Ja, also eine Zeit lang ist es echt cool.
Okay, würdest du sagen, es lohnt sich für so ein Auto, sage ich mal, zu arbeiten, dass dein Auto dein Ziel ist, irgendwie, keine Ahnung, Ferrari, Lambo, irgendwas?
Es kommt drauf an, was dich motiviert. Meine größte Motivation, warum ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten, war, dass wenn ich eine Frau habe, wenn ich Kinder habe, dass meine Frau nicht arbeiten muss, sondern sich frei entscheiden kann, ob sie arbeiten möchte oder nicht. Und einfach Zeit mit den Kindern verbringen kann, weil bei mir in der Kindheit das ein häufiger Streitgrund war, also die finanziellen Mittel, das war mein Hauptgrund. Autos haben mich nie so wirklich motiviert. Irgendwann wollte ich ihn dann doch haben. Es war mehr so eine kurzfristige Entscheidung. Ich habe den in der Garage stehen gesehen und
einfach mal kurz eine Million auf den Tisch gelegt und gesagt, hey, ich will den haben.
Nee, tatsächlich ist das ein Auto-Abo. Ich kann die Autos wechseln. Vielleicht ist das dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich mal einen Urus habe, mal einen Huracan, mal einen Grün, mal einen Schwarz, mal einen Ferrari habe.
Die hast du nicht alle gekauft?
Von Tesla, nein, die habe ich nicht alle gekauft. Ich kann die Autos monatlich wechseln. Ich zahle dafür halt auch eine gute Prämie. Wollte aber die Vielfalt haben. Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, sich ein Auto zu kaufen in dem Bereich. Aber ich wollte einfach die Abwechslung haben. Ich wollte mal einen Ferrari fahren, mal einen Lambo. Und im Großen und Ganzen, finde ich, hat sich das gelohnt. Ich weiß jetzt, dass mich das nicht so doll motiviert. Ich aber enorm viel Spaß dran habe und sehe auch, wie die Leute das polarisiert. Und es ist immer spannend, wenn man durch die Stadt fährt, die ganzen Kinder zu sehen, die sich enorm freuen. Dann auch genau die Eltern zu beobachten und zu sehen, wie der eine Vater mitguckt, vielleicht einem zuwinkt, das cool findet. Oder seinem Kind auf den Hinterkopf haut und sagt, hey, guck woanders hin. Das ist man genau, wie die Kinder dann später werden.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber an dieser Stelle fällt mir jetzt gerade noch eine sehr, sehr coole Frage ein. Viele Vertriebe, also Strukturvertriebe, argumentieren dafür, dass man beim Strukturvertrieb so richtig krasse Angebote bekommt, was Autos angeht. Kriegt man das Makler auch?
Ja. Kriegt man als Makler genauso. Muss halt gucken, was man haben möchte, aber Mercedes, BMW oder für den einen oder anderen, der gerade neu anfängt, ein Opel vielleicht, gibt's super Angebote für Lambos auch.
Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo im Strukturvertrieb angefangen habt, irgendwo auf einer, was weiß ich, ersten, zweiten, dritten Position seid, Trainee, Juniorberater, Seniorberater oder so, schreibt es einem gerne eine Nachricht, der organisiert euch ein Lambo.
Ja, fast. Das war nicht mein Job. Aber ich mag die Themen. Also ich finde Autos interessant. Wenn ich mich für ein Auto entscheiden dürfte, also wenn ich nur ein einziges Auto im Leben fahren dürfte und das behalten müsste, wäre es ein 8er BMW. Den hatte ich vorher, hat jetzt ein Partner von mir. Ich habe ihn leider abgegeben, habe den damals zugesagt, dass er den kriegt, weil ich den Lambo haben wollte und habe es direkt bei Übergabe bereut.
Jetzt aber du wirst ihn nie wiederholen.
Ich habe mir genau den gleichen 1:1 konfiguriert, nochmal bestellt und kriege den jetzt im März.
Sehr, sehr nice. Wenn du jetzt deine Karriere so rückwirkend betrachtest mit all den Höhen und Tiefen und so, viele Menschen da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, haben Interesse daran, von dir einfach mal zu erfahren, okay, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, jetzt, heute, Dezember 2021 oder, keine Ahnung, sagen wir Neujahrsvorsätze, Januar 2022, was würdest du heute anders machen im Vergleich zu deinem Weg bisher?
Ich würde schneller Menschen einstellen, von Anfang an Dinge, die ich nicht mag, abgeben. Jemanden finden, der genau das, was ich nicht mag, mag. Buchhaltung zum Beispiel mag ich gar nicht. Das abzugeben, es befreit dich einfach. Selbst wenn der Mitarbeiter Geld kostet und du im ersten Moment vermeintlich Verluste damit machst. Dein Kopf ist einfach so viel freier mit Dingen, die Umsatz bringen, sich einfach auf die einkommensproduzierenden Maßnahmen zu fokussieren, was zum Beispiel ein Social-Media-Account sein kann, deine Zielgruppe im Internet zu finden, dich mit der Zielgruppe zu beschäftigen oder Partner aufzubauen.
Das ist echt spannend. Ich hätte jetzt gesagt, das Erste, was du gemacht hättest, wäre schneller Makler zu werden, aber Leute einstellen ist auch okay.
Ja, es kommt drauf an, also wie ich neu starten würde. Direkt starten als Makler ist halt schwierig, weil wenn wir mal ehrlich sind und wir würden die Augen schließen und stellen uns den Durchschnittsmakler in Deutschland vor, ist es nicht unbedingt der 25-Jährige, der ein cooles Auto fährt und ein Team hat, sondern eher der 70-Jährige mit vielleicht einer ein bisschen breiteren Assistentin und ganz, ganz viel Papierkram. Das ist es halt nicht.
Aber das ist doch genau die Chance für uns in dem Maklermarkt, weil ich habe es schon mal angesprochen in diesem Podcast, die Makler, die du gerade besprochen hast, die Durchschnittsmakler, die werden auf kurz oder lang den Markt verlassen.
Genau.
Egal ob durch Ruhestand oder durch andere natürliche Wege. Das heißt, für uns entsteht einfach viel, viel mehr Platz im Markt. Und wenn man jetzt als 25-jähriger Makler mit Team, sage ich mal, sich einen Platz in diesem Markt schaffen kann, dann ist doch jetzt eigentlich die perfekte Zeit dafür, oder nicht?
Genau richtig. Das haben auch nicht nur wir erkannt, sondern auch der größte Pool in Deutschland hat das erkannt, wird demnächst Bestände aufkaufen oder besitzt bereits Bestände von Maklern, die keine Makler mehr sind, die im Ruhestand sind, die vielleicht gestorben sind, die der Bestand, der einfach unbetreut ist, und wird die an Partner von uns verteilen.
Ja, auch darüber habe ich schon sehr, sehr viel gesprochen. Und was mich in dieser Thematik so sehr begeistert, ist, dass wir jetzt eine gigantische Chance haben. Also aktuell, hast du ja gesagt, ist es so, dass die Makler halt ein bisschen älter, mit einer ein bisschen komponenteren Assistenz sind, die halt vom Sachbestand leben. Und wir können halt das, was wir jetzt können, Social Media, Online-Marketing, Online-Akquise, Online-Beratung, neu in den Markt mit reinbringen und diesen Markt komplett für uns gestalten.
Genau richtig. Ich finde auch gar nicht, dass man zu Recht behauptet, dass Makler irgendwie hinterherhängen oder sowas. Wir haben super moderne Software, wir machen alles online. Ich kenne immer noch Vertriebe, die zur Monatsmitte nach Frankfurt fahren, um ihre Umsätze reinzuwerfen, per Post unterschrieben, damit die Beförderung noch durchgeht. Ich meine, sind wir Jahre von weg.
Ja, eine spannende Geschichte. Die meisten Strukturvertriebe kaufen sich einfach Lizenzen für Software und unser Maklerpool kauft auch einfach die Firmen, die die Lizenzen verteilen. Ne? Genau. Ja. Also immer wieder haben wir halt Gespräche mit Strukturvertrieblern, die meinen, dass sie die krassesten, besten sonst irgendwas sind im digitalen Bereich, was denn halt auch so erzählt wird. Und wenn wir denen einfach unser CRM zeigen, unsere Apps, unsere Möglichkeiten, Kundenkonzepte zu erstellen, dann ist das alles super digital.
Genau, vor allem für viele Vertriebler, die ein bisschen länger dabei sind, ist es auch gar kein schwieriger Umstieg, weil die Software, die die damals genutzt haben, nutzen wir heute. Das heißt, die müssen sich an nichts Neues gewöhnen, sondern können immer noch alles. So ist der Umstieg noch leichter.
Software. Ja. Die fleißigen und treuen Zuhörer wissen, was damit gemeint ist. Sam, würdest du sagen, dass künftig, vielleicht im Jahr 2022, eine Möglichkeit bestehen wird, mit dir oder mit jemandem von dir zusammenzuarbeiten und das Ganze, was du jetzt gemacht hast, einfach zu lernen, sozusagen eine Maklerausbildung?
Ja, bin ich mir absolut sicher. Wir werden eine Maklerausbildung anbieten, neue Konzepte schaffen, vieles automatisieren, vieles abfilmen, was wir bisher gemacht haben, um den Ausstieg einfach noch zu erleichtern, noch weiter zu erleichtern und den Einstieg einfach so gewinnbringend wie möglich zu gestalten.
Sehr, sehr nice Sache. Wenn wir jetzt einfach mal die Tatsache betrachten, dass wir jetzt heute den 24. Dezember haben und in ein paar Tagen das neue Jahr beginnt, was würdest du den Zuhörern dieses Podcasts, die jetzt vielleicht noch im Strukturvertrieb sind oder, was weiß ich, in der Ausschließlichkeit oder sonst irgendwo, was würdest du denen für den Jahreswechsel mitgeben, worüber sie jetzt vielleicht mal ein bisschen nachdenken können oder was sie tun können, um ihr Unternehmen im Jahr 2021 oder sich selbst vorwärts zu bringen?
Ganz, ganz wichtig ist, manche Strukturvertriebe haben eine Kündigungsfrist, die beginnt zum Jahresende bzw. Jahresanfang hin. Heißt, wenn du in einem Vertrieb bist, bei dem die Kündigungsfrist mit Beginn des neuen Jahres anfängt, solltest du eventuell jetzt schon mal die Kündigung einreichen, weil sich das Ganze sonst um ein Jahr zieht, wenn du es am 1.1. machst. An sich kann ich nur mit auf den Weg geben, sich mit dem Maklermarkt zu beschäftigen, für sich selbst abzuwägen, was der beste Weg ist. Was ich nicht machen würde, ist, kenne ich sehr viele Führungskräfte, die das machen, die sind immer noch im Strukturvertrieb, reichen ihre Umsätze aber bei einem Pool ein. Das finde ich ist dem Team gegenüber sehr, sehr unfair. Ich würde es konkret ansprechen und den Weg einfach gemeinsam mit Menschen, die den Weg bereits gegangen sind, gehen und einfach das Bestmögliche rausholen.
Okay, Das waren sehr, sehr coole abschließende Worte zum Heiligabend und zum Ende dieses Adventskalender-Podcasts. Wir werden jetzt diesen Podcast für dieses Jahr auch beenden. Das heißt, das war jetzt die letzte Episode in diesem Jahr. Hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir den 24. Das bedeutet, Adventskalender ist vorbei, und zum anderen lispel ich wie Sau und es macht echt keinen Spaß, die Podcasts aufzunehmen. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis ich einen neuen Podcast aufnehmen kann. Nein, Spaß beiseite. Wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Bis zum Jahreswechsel erstmal keine neuen Episoden, und im neuen Jahr werden natürlich weiterhin regelmäßig Episoden veröffentlicht. Wir werden noch ein paar weitere spannende Gäste haben. Sam wird vielleicht noch das ein oder andere Mal in den Podcast kommen. Wir kriegen vielleicht noch ein paar andere Vertriebler hier mit rein. Vielleicht auch den einen oder anderen Rechtsanwalt. Jemanden, der für einen Maklerpool arbeitet, der da mal ein paar Insights geben kann. Und werden uns die größte Mühe geben, euch wie bisher auch Fakten darzulegen und euch zu zeigen, wie es auf dem Markt halt wirklich tatsächlich läuft. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest. Eine gediegene, entspannte Zeit zwischen den Jahren, nutzt die Zeit wirklich mal, schaltet mal ein bisschen ab von der Arbeit, nehmt euch ein bisschen zurück, macht euch ein paar Gedanken darüber, was ihr im neuen Jahr wollt, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr Sam auch persönlich schreiben, der ist da recht entspannt, oder?
Genau.
Ne, einfach auf Instagram schreiben, der geht auf alle Fragen ein. Könnt auch gerne mir eine Nachricht schreiben, wenn es irgendwas gibt, was dieses Jahr unbedingt noch entschieden werden soll. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt motiviert, maximalen Erfolg für den Jahresstart. Wir hören uns im neuen Jahr, im Jahr 2022. Haut rein.
Alles, alles Gute.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast, oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast, oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.